Familie ist der Gedanke. Wir predigen in der Regel ein bis zweimal im Jahr über dieses Thema. So, vielleicht bist du heute das erste Mal hier und denkst, was ist hier los? So, lass dich nicht befremden. Dieses Thema ist wichtig, aber es ist sicherlich nicht das Einzige, was zählt. Manchmal predigen wir über Heilung oder über Intimität mit Gott, wie ich Gott hören kann. Heute predigen wir über seine Familie. Ich empfehle, das letzte Mal nachzuhören. Ihr könnt diese Botschaft im Internet kostenlos downloaden oder auch hier als CD ein bisschen bessere Qualität erwerben für kleines Geld. Zunächst mal gab mir jemand eine Geschichte, letztes Mal nach der Predigt, und ich dachte, wow, Manuela Ort war das, ich dachte, das ist die Einladung für heute. Ein Mann war mit seiner Gemeinde unzufrieden. Ja, er kam nicht von hier. Er sah die Mängel und Fehler, spürte den Sand im Getriebe und zog sich daraufhin immer mehr zurück. Er klagte und grollte. Da schenkte ihm Gott einen Traum. Ein Engel trug ihn hinauf in Gottes ewige Welt. Dort sah er das Haus Gottes als einen wunderbaren Tempel. Er staunte über das herrliche, majestätische Mauerwerk. Doch da entdeckte er im Mauerwerk eine Lücke. Offenbar fehlte dort ein Stein. So entstand in dem schönen Bauwerk ein hässliches Loch. Was bedeutet diese Lücke im Haus Gottes? Fragte er den Engel. Diese Lücke hast du gemacht, als du dich aus der Gemeinde zurückgezogen hast, sagte der Engel. Gott wollte dich an dieser Stelle gebrauchen, aber du sahst nur die Fehler der anderen. Vor lauter Klagen und Grollen über die anderen bist du gar nicht dazu gekommen, deinen Platz auszufüllen. Nun gibt es im Tempel Gottes diese hässliche Lücke. Da erwachte der Mann. Und mit neuer Freude arbeitete er nun in der Gemeinde mit. Trotz aller Unzulänglichkeiten wollte er ein lebendiger Stein im Hause Gottes sein. Das Ganze mittragen und selber getragen werden. Er wollte die Lücke im Haus Gottes ausfüllen. Im 1. Petrus las ich heute Morgen, kommt zu ihm, zu Jesus. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Das letzte Mal haben wir begonnen, uns über Gottes Traum der Gemeinde zu unterhalten. Wir haben herausgefunden, dass wir in die Familie Gottes berufen sind und Gott möchte, dass wir verbindlich zu einer Ortsgemeinde gehören. Darum solltest du die Verlobungszeit mit der Gemeinde, durch die du geistlich ernährt wirst, beginnen, um herauszufinden, ob das dein Platz von Gott ist. Wir haben uns die Taufe angeschaut als dein öffentliches Bekenntnis zu Christus und zur Zugehörigkeit zu deiner Gemeinde. Und wir haben uns angeschaut, was wirklich zählt, nämlich die Liebe. Ohne sie ist das Leben wertlos. Die Liebe hat ewig Bestand und wir haben gesehen, dass die Liebe sich durch eine besondere Währung ausdrückt. Z-E-I-T. Zeit. Jetzt möchte ich beginnen, indem wir uns anschauen, warum denn die verbindliche Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde nicht Kür, sondern Pflicht ist. Und zwar für jeden gläubigen Christen. Ich sage nicht zu dieser Gemeinde, es gibt viele gute Gemeinden, auch in dieser Stadt. Aber die Gemeinde, wo Gott dich hinstellt. Und das ist wichtig. Wichtiger als dein Geschmack. Jetzt wäre ein Amen angebracht. Ihr dürft ein bisschen lebendig sein. Ist es erlaubt, hier Emotionen zu zeigen? Ihr dürft auch den Kopf schütteln, wenn du sagst, nee, das sehe ich völlig an. Alles erlaubt, wenn du mich beim Predigen nicht störst. Im Epheserbrief steht, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Im 1. Timotheusbrief steht, diese Hausgemeinschaft ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Wow. Das heißt, wir sind zur Gemeinschaft berufen. sogar in der vollkommenen, sündlosen Umgebung des Garten Edens, sagte Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir sind für die Gemeinschaft geschaffen, geformt für das Miteinander, gestaltet für das Leben in einer Familie, und keiner von uns kann als Einzelkämpfer für die Ziele Gottes erreichen. Die Bibel kennt so gut wie keine einsamen Heiligen oder geistlichen Eremiten, die ohne andere Menschen leben und sich jeglicher Gemeinschaft entziehen. Die Bibel macht deutlich, dass wir zusammengestellt sind, dass wir zusammengehören, dass wir voneinander abhängen. Das fällt ja nicht immer so leicht zuzugeben. Ich bin eigentlich abhängig auch von anderen Menschen. Niemand von uns ist Almöhi, ja, von der Heidi, der Großvater, der dann ganz alleine lebt und alles selbst versorgt. Das ist nicht wirklich ein Lebensstil, den Gott für uns vorgesehen hat. Eher den der Heidi, die merkte, wir brauchen einander. Wir sollten uns gegenseitig stützen und bewusst aufeinander angewiesen sein. Denn die Gemeinde ist tatsächlich so ausgelegt, dass wir mit unterschiedlichen Gaben zusammengestellt wurden. Ich garantiere dir, du wirst in dieser Gemeinde mit Menschen in einen engeren Kontakt kommen, die du ohne Gemeinde nicht mal anschauen würdest, die du gar nicht sehen, die du gar nicht kennen würdest, wo du gar keinen Zugang hättest. Weil jeder lebt in seiner Szene, ist er beruflich, ethnisch, sozial, bildungsmäßig. Jeder hat so seine kleine Welt, wo er einfach immer war. Und dann kommt man nicht mit der anderen Welt unbedingt so tief in Kontakt. Das ist so spannend, sich in andere Welten rein zu bewegen. Wir erleben das manchmal. Wir wurden jetzt auf eine türkische Hochzeit eingeladen vor ein paar Monaten. Das war so spannend. Eine völlig andere Kultur. Wir waren da, wir haben das mitgemacht, haben mitgetan und sagen wir, boah, so kann man auch Hochzeit feiern. Das war cool. Oder afrikanische Hochzeit. Ich durfte einmal in Ghana eine Trauung vornehmen. Das war ein Erlebnis. Das war wunderschön. So, es gibt so viel, was wir voneinander lernen können. Wichtig ist, dass du verstehst, und ich spreche jetzt wirklich zu euch, die ihr hier seid oder zuhört, dass du nicht mehr alleine bist. Wenn du in diese Gemeinde kommst, habe ich als Pastor den Anspruch, dass du nicht mehr alleine sein solltest. Auch wenn deine Beziehung zu Jesus Christus sehr persönlich ist, sollte es niemals eine reine Privatsache sein. Das ist auch ein Missverständnis. In Gottes Familie sind wir miteinander verbunden. Und ich sage euch, wir gehören für alle Ewigkeit zusammen. Ist gut, wenn man sich daran gewöhnt. Paulus schreibt, gemeinsam bilden wir alle den Leib Christi, die Gemeinde, und jeder Einzelne ist auf die anderen angewiesen. Paulus. Okay, der muss es wissen. Jesus Christus nachzufolgen bedeutet, dazu zu gehören, nicht nur zu glauben. Wir sind Glieder an einem Leib. Meine Hand kann doch nicht sagen, ich gehöre nicht zu dir. Und macht seltsame Sachen mit mir. Ich, hey, du bist meine Hand. Du musst mir dienen, du musst mit mir zusammenarbeiten und nicht gegen mich. Oder mein Blut hört auf zu fließen, weil es keine Lust mehr hat. Es ist ein Glied, aber auch ein unsichtbares meines Körpers. Es gehört dazu, wie jedes Organ, jede Extremität, die wir haben. Das wissen wir natürlich. Und das Bild hat Gott immer wieder benutzt, um Gemeinde zu beschreiben. Die Unterschiedlichkeit, jeder ist ein anderes Organ, muss so will. Aber der Körper kann nur existieren, wenn alle mitarbeiten und alle überhaupt da sind. Zweitens, Verbindlichkeit meint Mitgliedschaft. C.S. Lewis, der große Schriftsteller, Narnia, stellte fest, dass das Wort Mitglied christlichen Ursprungs ist, aber von unserer Gesellschaft übernommen und inhaltlich völlig sinnentleert wurde. Mitglied, Glied, Gliedmaß. Das mit ist, zusammengehört. Als Mitglieder heute, das Sinnentleerte, bekommen wir besondere Rabatte in Geschäften und werden mit Werbung überhäuft. Auch in den Gemeinden bedeutet es oft nur, dass man zu irgendeiner Institution dazugehört und auf einer Mitgliederliste steht, womit aber keine Pflichten oder Erwartungen verknüpft sind. Ich kenne eine Menge Gemeinden, wo Mitgliedschaft sehr billig ist. Wenn ich da Mitglied werden wollte, genügte oft nur eine Unterschrift und ich bin Mitglied. Manche Leute, die hierher kommen und aus so einer Umgebung kommen, die sind völlig erstaunt und sagen, was? Um Mitglied zu werden, muss ich das und das und das und das tun? Das ist unmöglich. Nö, ist überhaupt nicht unmöglich. Wir haben den Standard einfach ein bisschen hochgesetzt, weil wir glauben, dass Mitgliedschaft ein Vorrecht ist und eine Ehre. Sowohl für das Mitglied wie auch für den Leib. Also sorry, aber ich habe so einen gesunden Familienstolz, glaube ich, in meiner Familie. Und ich glaube, den solltet ihr auch haben. Wenn Leute mit deinem Nachnamen zusammenkommen, dann sollte man sagen, jawohl, wir sind Trümpers. Wir haben unsere Familienhistorie, wir haben unsere Familienwerte. Wir stehen dazu. Wir sind nicht wie alle, wir sind Trümpers. Okay. Andere finden das vielleicht komisch, ich finde das gut. Es ist meine Identität, es ist das, was ich bin. Und wenn ich bin Christuszentrumler, CCLMler, kürze ich besser ab, dann haben auch wir unsere Blutgruppe, wir haben unsere Besonderheiten, wir haben unsere eigene Vision, wir haben unseren Teil im weltweiten Leib Christi, unsere eigene Berufung, unsere Identität. Für Paulus auf jeden Fall bedeutete Mitgliedschaft etwas völlig anderes. Er beschreibt es sehr klar als vitales Organ an einem lebendigen Körper. Ein unverzichtbares und ein fest verbundenes Teil am Leib. Keins, was immer wieder abtaucht und auftaucht. Wir haben das über all die 25 Jahre Gemeindegeschichte natürlich immer wieder erlebt, wie Leute verschwanden und dann ein paar Monate kamen sie wieder und verschwanden wieder und waren wieder mal da, waren mal ärgerlich, waren mal völlig begeistert. So, ja, ist alles nicht wirklich neu. Gibt's immer wieder, machen manche Leute auch regelmäßig durch. Ich glaube aber, dass das nicht das Ziel ist und dass das ein Stück weit entfernt ist. Weißt du, wenn du hier sein solltest, vielleicht der Livestream-Hörer heute, und du bist nicht hier, dann sündigst du gegen Gott. Oh, so bequem zu Hause, so kuschelig am Sofa zu sitzen. Hey. Wer sagt denn, dass Gemeinde kuschelig sein soll? Gemeinde soll aktiv sein. Gemeinde hat einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, eine erlöste Welt zu retten. Jedes Mal, wenn ich von Ghana oder Togo nach Hause fliege, weiß ich, ich fliege ins Missionsland. Ich fliege nicht vom Missionsland. Das Missverständnis haben ja manche Deutsche. Ja, du fliegst nach Afrika, gehst in die Mission. Die Afrikaner kommen längst hierher. Ghana hat 30-40% Christen, Togo nicht ganz so viel, aber auch. Wir haben 2%. Bekennende Christen, ich rede nicht von Kirchenmitgliedern, das waren ja auch immer weniger. Ich rede von denen, die wirklich das leben, was sie glauben sollten als Christen. Die Gemeinde ist ein lebendiger Körper, ist kein Gebäude aus Stein. Wenn du von Gemeinde sprichst, denk immer daran, du sprichst von den Menschen, die rechts und links von dir sitzen im Gottesdienst. Das ist die Gemeinde, nicht das Gebäude, das verändert sich. Heute sind wir hier, morgen vielleicht woanders. Das ist nicht, was Gemeinde ist. Unsere Identität ist nicht unser Bauwerk. Unsere Identität ist Christus. Und in Christus zu sein, verbindet uns miteinander. Ein Leib. Damit die Organe meines Körpers funktionieren können, müssen sie mit meinem Körper verbunden sein. Stimmt's? Bring mal einem Arm bei, der da hinten liegt, dass er das tun soll, was ich jetzt gerade möchte. Der liegt da und wird sich nicht bewegen. Das können wir in anderen Bildern auch ausdrücken. Schneide einen Weinstock, eine Rebe ab, legst sie daneben. Und guck mal, was nach 2 Tagen da übrig bleibt von. Die vertrocknet. Stirbt. Du wurdest für eine besondere Aufgabe erschaffen, aber du wirst diesen zweiten Auftrag Gottes, so nenne ich es mal, für dein Leben, nämlich nachdem du ihn kennst, erster Auftrag, zweiter Auftrag, eben deine Berufung, für dein Leben nicht erfüllen können. Du wirst es nicht erfüllen können, wenn du nicht fest zu einer lebendigen Ortsgemeinde dazugehörst. Ich weiß, es gibt so Einzelkünstler, aber ich habe viele aufkommen und auch wieder viele fallen sehen. Ich lade niemanden hier ein zu predigen, der nicht verbunden ist mit einer lokalen Gemeinde. Niemals. Weil diese Leute, naja, ist ein anderes Thema. Es gibt nicht viele davon. Vielleicht hast du auch noch nie einen gesehen. Hast nichts versäumt. Auch Joyce Meyer oder Kenneth Copeland sind Teil einer Gemeinde und haben dort ihre Dienste. Das ist wesentlich. Wir entdecken unsere Rolle im Leben durch die Beziehungen zu Menschen. Beobachte das bei dir selbst. Du entdeckst deine eigene Rolle, die du von Gott hast, durch die Beziehung mit Menschen. Vielleicht die Beziehung durch deinen Leiter oder die Beziehung durch Leute, denen du dienst. Du findest raus, ja, das ist es. Da soll dich mehr tun. Du spürst das, da drängst dich hin. Würdest du dich isolieren, würdest du nie rausfinden, wozu du eigentlich da bist. Würdest du nicht zulassen, dass jemand dir Feedback gibt, dir eine ehrliche Rückmeldung, dich auch mal korrigiert und ermahnt, das ist ein wesentlicher Bestandteil von Führung, nicht nur im Geistlichen, aber ein sehr wichtiger. Ohne den wäre ich heute nicht, wer ich bin. Wenn es nicht Leute gegeben hätte, die mir auch mal gesagt haben, wo ich falsch lag, bin ich bis heute dankbar für. Paulus illustrierte dies in seinem Brief an die Gemeinde in Rom. Er schreibt, Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat eine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit ihrer besonderen Funktion. Wenn ein Organ vom Körper getrennt wird, stirbt es. Sei denn, es wird in eine Tiefkühlbox verpackt und als Organspende irgendwo hin transportiert, dann geht das, glaube ich, ein paar Stunden. Aber auch nicht lange. Es kann allein nicht existieren und genauso wenig kannst du es. Getrennt und abgeschnitten vom Blutkreislauf des Körpers wird dein ganzes Leben verkümmern und irgendwann aufhören zu existieren. Deshalb tritt als erstes Symptom eines geistlichen Zerfalls häufig ein unregelmäßiger Besuch der Gottesdienste und anderer Veranstaltungen der Gemeinde auf. Ist ja jetzt ein bisschen schade, weil wahrscheinlich hört die Zielgruppe vielleicht jetzt gar nicht hin, weil die gar nicht hier ist. Wir beobachten es, wenn Leute sich geistlich zurückentwickeln, geschehen immer zwei Dinge. Erstens, sie hören auf zu geben oder reduzieren und zweitens, sie kommen nicht mehr so oft oder gar nicht mehr. Dann kannst du fast die Uhr nachstehen, okay, 2-3 Monate sind die wieder weg vom Fenster und nach 1-2 Jahren melden sie sich meistens wieder, weil sie in tiefste Probleme reingekommen sind, tiefer als alles, was sie vorher hatten. Der Herr sagt es, wenn der Dämon auszieht und dann wird es nicht gereinigt und nicht neu besetzt mit dem Heiligen Geist und mit Gehorsam Gott gegenüber, dann kommen 7 andere und es wird schlimmer als je zuvor. Das haben wir 100-mal gesehen wahrscheinlich oder öfters. So, deswegen, ey, pass auf, du gehörst zu einem Leib und in diesem Leib hast du Schutz. Gemeinde ist ein Schutzraum. Die verbindliche Mitgliedschaft ist nicht nur, ich habe unterschrieben und bin irgendwann mal getauft worden. Ich bin in einem, ich stelle mir das vor wie so eine riesige Kuppel, die über uns ist, egal wo wir sind. Da ist ein Schutz, der ist jenseits dessen, was wir alleine haben können mit Gott. Gott liebt uns auch alleine, er versucht auch mit uns Kontakt zu halten. Aber er hat die Gemeinde ja geschaffen, es ist ja seine Idee. Manche denken, es wäre die Idee von Pastoren gewesen. War es aber nicht. Auch Pastoren waren seine Idee. Ja, danke Schwester. Wenn wir anfangen, die Gemeinschaft zu vernachlässigen, dann wird auch alles andere ins Rutschen geraten. Ich freue mich über die ständig ansteigende Anzahl von Livestream-Zuhörern, also von Zuhörern, die jetzt zu Hause sitzen oder irgendwo anders auf der Welt. Ich habe das selbst schon häufig in Anspruch genommen, wenn ich in anderen Ländern gewesen bin oder in Urlaub war. Dann höre ich, natürlich bin ich hier auch dabei. Und das ist fantastisch. Und andere hören vielleicht zu, die sich aufbauen lassen für ihren eigenen Dienst. Ich weiß, Pastoren hören uns zu. Und andere, die dann nachher vielleicht in ihrer Gemeinde mehr Feuer weitergeben können, weil sie es da nicht so kriegen. Aber ich sag dir, wenn du berufen bist, im Christuszentrum Limburg Mitglied zu sein, Leute, dann stoppt diese Livestream-Mitgliedschaft. Dann gehörst du hierher, du solltest hier sitzen und solltest dabei sein. Mitgliedschaft ist nicht Livestream, das ist keine Mitgliedschaft. Das kann ein Anfang davon sein oder es kann ein Zusatz sein. Wenn du woanders Mitglied bist, dann kannst du gerne auch von uns gesegnet werden auf die Weise. Aber wenn du hier sein solltest, spreche ich mal ganz deutlich aus, dann tu Buße. Geh in dich, tu Buße. Gott hat dich längst überführt. Tu Buße und sei gehorsam und sei hier. Egal, was es dich kostet, es ist es wert. Du erhältst hier gute Inputs, doch ersetzt es nicht 3 grundlegende Dinge, die du nur live in der Ortsgemeinde bekommen kannst. Nämlich erstens Jüngerschaft, die geht nicht über Livestream. Jüngerschaft heißt inklusive Korrektur, inklusive Ermahnung und inklusive von Ermutigung. All diese Dinge fließen in Jüngerschaft, ganz selbstverständlich. Und die kriegst du nur live, nicht im Livestream. Zweitens verbindliche Gemeinschaft, kannst du nicht leben im Livestream. Du kannst es nur live erleben. Du solltest in eine Zelle gehen, wo du hingehörst. Gott hat dich vielleicht schon gepflanzt oder hat für dich eine Idee. Und im Gottesdienst natürlich zu sein. Auch das ist Gemeinschaft. Und drittens das Wachsen im eigentlichen Dienen und Mitarbeiten. Wie will sich ein Mitarbeiter entwickeln, wenn er nicht mitarbeitet? Ich habe früh gelernt, führen lernst du nur durch Führen. Vielleicht führst du am Anfang nur dich selbst, aber du fängst an, dich zu führen. Fängst an, Disziplin reinzubringen in dein Leben und irgendwann kannst du dann einen anderen führen, der noch nicht da ist, wo du jetzt bist. Und so wächst du in deiner Führungskompetenz und irgendwann führst du vielleicht eine ganze Gruppe von Menschen. Oder auf der Arbeit oder wo auch immer. Auch die Heilungsprozesse, die gesunde Entwicklung deines Charakters, all das geschieht live. Okay, wir können Dinge anstoßen, aber durchführen, das läuft live. So, die Mitgliedschaft in der Familie Gottes ist weder irrelevant, noch ist sie gleichgültig zu ignorieren. Die lokale christliche Gemeinde ist Gottes Plan für diese Welt. Jesus sagte, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wenn du irgendwo einen Beweis dafür brauchst, dass Gemeinde ein Schutzraum außerordentlichen Ausmaßes ist, dann ist diese Schriftstelle genug dafür. Matthäus 16, 18. Die Pforten der Hölle, das Übelste, was uns überhaupt angreifen kann, kann nicht vorbei. Das ist wie Gandalf im Herr der Ringe, der steht, als der Balrog von Morgoth kam und sagt, du kannst nicht vorbei. Weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, aber das ist schon nicht ein Sinnbild dafür. Genauso steht Gott vor dem Teufel, wenn er versucht, in dein Leben zu kommen. Und der kommt nicht vorbei. Ja, langsam kommt Freude auf, oder? Halleluja, ihr werdet wach. Preist den Herrn. Die Gemeinde ist unzerstörbar und wird in alle Ewigkeit existieren. Sie wird dieses Universum überdauern. Genau wie deine Aufgabe in ihr. Wer meint, er bräuchte die Gemeinde nicht, ist entweder arrogant oder ignorant. Die Gemeinde ist so wichtig, dass Jesus am Kreuz für sie starb. Jesus liebte die Gemeinde so sehr, dass er wörtlich sein Leben für sie gab. Epheser 5. Die Bibel nennt die Gemeinde die Braut Christi und den Leib Christi. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du eines Tages zu Jesus sagst, ich liebe dich, aber deine Braut mag ich nicht. So verhalten sich manche Christen. Es sind Christen aus dieser Gemeinde, wie wahrscheinlich aus allen anderen, weggegangen, weil sie mit irgendjemandem nicht klarkamen und den nicht leiden konnten, nicht verstehen wollten oder was auch immer. Ich verletzt fühlte, wisst ihr all das. Aber hey, ich meine, ich habe eine Familie mit 3 Kindern. Und glaubt ihr, wir hätten einen Tag, auch nur einen, wo nicht irgendein Streit zwischen meinen Kids wäre, wo nicht irgendein Wort fällt, wo wir korrigiert eingreifen. Hey, das sind Pastorenkinder, die sind heilig. Aber ich sag dir was, die sind genauso heilig wie deine auch. Verstehst du? So, das passiert doch, aber deswegen geht doch kein Sinn und sagt, ich ziehe jetzt aus. Mein Bruder hat mich schon wieder getreten oder was Böses zu mir gesagt. So verhalten sich aber Christen. Manchmal. Da denke ich jedes Mal, oh! Wie bist du groß geworden? Hast du keine Geschwister gehabt? Keine Freunde? Nie erlebt, dass jemand anders war als du? Ich möchte so empfehlen, verliebe dich neu in die Gemeinde. Verliebe dich neu. Als ich heute das Lobpreisteam da stehen sah, hatte ich wieder Tränen in den Augen. Dachte ich, wow Gott, was für wundervolle und kreative Menschen hast du uns hierher gestellt. Die machen sich, bereiten sich vor, die proben die Woche über. Die investieren ihre kostbare Zeit und sind hier, verzichten darauf, selbst entspannt Lobpreis machen zu können, sind an ihren Instrumenten mit ihren Mikrofonen und helfen uns, diesen Schritt in Gottes Herrlichkeit hineinzumachen. Einfach so. Das ist wunderschön. Und da könnte ich jetzt so viele Dienste aufzählen, die das tun. Teils versteckt, teils zu sehen, die ihr Leben investieren. Und wenn du mal genau überlegst, und ich glaube, keiner von uns könnte sagen, er ist alleine zu Christus gekommen. Wenn du genau überlegst und zurück überlegst, wie bin ich eigentlich Christ geworden, wirst du merken, es haben viele Leute eine Rolle gespielt. Vielleicht ein bestimmtes Lied von irgendeiner Musikerin gesungen. Vielleicht irgendeine Andacht, die du irgendwo gehört hast. Oder eine Bibelstelle, die irgendein Mensch irgendwann niedergeschrieben hat. Vielleicht Paulus. Alles Menschen, die Gott gebrauchen konnte, damit gerade du ihn gefunden hast. Man vergisst es manchmal nach einer Weile. Ich ehre bis heute die Prediger, denen ich mein Leben verdanke. Ich bin so froh, so dankbar für meine Mutter, die mich zweimal geboren hat. Einmal im Leib und dann mich zu Jesus geführt hat, obwohl ich so störrig war und so stolz und so unwillig war, mit Jesus irgendwas zu tun haben zu wollen. So verlieb dich neu. Verlieb dich neu in die Gemeinde. Gott fordert uns auf, die Gemeinde so zu lieben, wie Jesus sie liebt. 1. Petrus sagt, liebt eure Brüder. Traurigerweise ziehen viele Christen ihren Nutzen aus der Gemeinde, aber sie lieben nicht. Sie lieben die Gemeinde nicht. Gemeinde ist vielleicht ein notwendiges Übel. Ja gut, da sind ein paar schräge Typen, setze ich mich mal dazu, weil ich will ja die Predigt mitbekommen. Völlig falsche Einstellung. Der schräge Typ bist du. Und ich. Und mir hörst du auch zu. Sonst wärst du nicht hier. Drittens, du gehörst in deine Ortsgemeinde. Ich wiederhole das nicht alles, was ich das letzte Mal gesagt habe. Nur zusammenfassend, der Herr zeigt dir, wo deine Gemeinde ist. Du suchst sie dir nicht aus und niemand anderes sagt es dir. Der Herr zeigt es dir. Wenn du ihn ehrlich fragst, wirst du rausfinden, welche die deine ist. In der Regel die, wo du von neuem geboren wurdest, aber es gibt hier Ausnahmen. Prüft es mit Gott und am besten noch mit einem reifen Christen zusammen, der dir hier ein bisschen hilft. Mit Ausnahme von ein paar wichtigen Stellen, an denen alle Christen zu aller Zeit gemeint sind, bezeichnet das Wort Kirche im Neuen Testament immer die lokale Gemeinde, die Ortsgemeinde, die Kirchengemeinde vor Ort. Das Neue Testament geht von einer Mitgliedschaft in dieser Ortsgemeinde fest aus. Es gibt keinen Zweifel daran. Die einzigen Christen, die nicht Mitglieder einer Ortsgemeinde waren, waren die, hör zu, die durch Gemeindezucht aufgrund des Festhaltens an einer schweren Sünde aus der Gemeinde ausgeschlossen wurden. Das waren die einzigen Christen in neutestamentlicher Zeit, die nicht Mitglied einer lokalen Gemeinde waren. Lies es nach, lies die Briefe nach, du wirst es herausfinden. Genau so war es. Und ich denke nicht, dass du dazugehören solltest. Die Bibel beschreibt, dass ein Christ ohne eine örtliche Kirchengemeinde wie ein Organ ohne Körper ist. Oder wie ein Schaf ohne Herde. Oder wie ein Kind ohne Familie. Es ist ein unnatürlicher Zustand. Das macht Paulus deutlich, wenn er schreibt, ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Die heutige Gesellschaft mit ihrem unabhängigen Individualismus hat viele geistliche Waisen hervorgebracht. Christen, die von einer Gemeinde zur nächsten wandern, ohne wirklich dazu zu gehören. Ohne Identität, ohne Verantwortlichkeit und auch ohne Verantwortung. Ohne jegliche Verpflichtung. Viele glauben, es sei möglich, ein guter Christ zu sein, ohne zu einer Gemeinde dazuzugehören oder sogar ohne eine Gemeinde zu besuchen. Aber Gott würde diese Haltung strikt ablehnen. Die Bibel bietet viele überzeugende Gründe, warum du aktiv zu einer Ortsgemeinde gehören solltest. Und ich habe euch 6 dieser Gründe aufgeschrieben. Erster Grund. Eine Gemeindefamilie kennzeichnet dich als echten Christen. Ich kann nicht behaupten, dass ich wirklich zu Jesus Christus gehöre, wenn ich nicht verbindlich zu einer Gruppe von Christen gehöre. Jesus sagt nicht umsonst, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nee, es ist alles noch zu dem einen Punkt. Wenn wir in Liebe als Gemeindefamilie aus unterschiedlichen sozialen Schichten und ethnischen Kulturen zusammenkommen, dann ist das ein ausdrucksstarkes Zeugnis für diese Welt. Jetzt wirklich. Ach so, das geht da weg, weil ich hier habe nichts mehr. Ich soll nochmal drücken, dann geht der dritte Punkt hoch. Ich wüsste aber es nicht ganz fest. Jetzt ist vielleicht das Kabel locker gewesen. Okay. Gut. Zweitens, eine Gemeindefamilie hilft dir aus deiner ich-bezogenen Isolation heraus. Die Ortsgemeinde ist die Schule, in der wir lernen können, in der Familie Gottes zurechtzukommen. Das hier ist Schulzeit. Meine Überzeugung ist, ein Gottesdienst, ein guter Gottesdienst ist eine Schulstunde. Hier lerne ich was für mein ganzes Leben. Sie ist der Ort, an dem wir selbstlose Liebe und gegenseitige Annahme praktizieren können. Und als aktives Mitglied lernst du, dich um andere zu sorgen und Anteil an ihrem Leben zu nehmen. Leidet ein Teil, sagt Paulus im Korinther, leidet ein Teil des Körpers, so leiden alle anderen mit. Und wird ein Teil gelobt, sind alle anderen neidig. Hey, ihr habt aufgefasst, gut. Leidet ein Teil mit, leiden alle mit. Wird einer gelobt, freuen sich alle mit. Man ist nicht neidig, man freut sich. Boah, hast ein neues Auto, cool, klasse. Warum hat der das nicht? Ich. 2 verschiedene Reaktionen, oder? Die eine war gut, die andere war nicht gut. Das kann man lernen. Vielleicht hast du ja noch Neid, wenn jemand was hat, was du gerne hättest. Lass doch den Neid nicht kommen. Weil du bist ja nur neidig, weil du es auch gerne willst. Siehst doch als Vorausschau. Und sagst, wow, Vater, du hast ihm das gegeben. Klasse, ich will auch so eins. Ich freue mich mit ihm und ich bitte dich jetzt, ich hätte auch gerne vielleicht ein neues Auto, was eben dran ist. Und dann schau mal, was passiert, wenn du mit der Haltung kommst. Nicht die Haltung des Neides, sondern die Haltung der Freude und der Dankbarkeit. Oder du kriegst eine ganz neue Dankbarkeit und sagst, boah, der hat ein neues Auto, schau, meins ist ja immer noch gut, das ist so ein gutes Auto, danke Herr, dass ich das fahren darf. Cool. Hey, Liebe hat immer Dankbarkeit als Frucht. Nur im regelmäßigen Kontakt mit anderen, ganz normalen, unvollkommenen Christen, können wir echte Gemeinschaft erfahren. Und die neutestamentlichen Wahrheiten des Miteinander, Verbundenseins und voneinander Abhängigseins erkennen. Weil biblische Gemeinschaft lebt davon, dass wir einander so verbunden sind, wie wir mit Jesus Christus verbunden sind. Gott erwartet, dass wir füreinander unser Leben geben. Wenn ich eine Hochzeit halte, habe ich immer eine Folie hier. Da siehst du links und rechts ein Bild der beiden Ehepartner. Und in der Mitte, also über dem Bild, steht ein E jeweils. Und zwischen den zwei E's steht ein großes H. Und das H ist verbunden jeweils mit dem einen Ehepartner, wie mit dem anderen Ehepartner. Und das ist, was ich meine. Eine Ehe, wo da eine der Verbindungsstrichen fehlt, wird Schwierigkeiten haben. 100%. Alle werden Schwierigkeiten haben, aber die werden Schwierigkeiten haben, die vielleicht zum Fall führen. Eine Ehe geht immer durch schwierige Zeiten, das ist normal. Aber wenn diese Verbindungspunkte da sind, wenn jeder Ehepartner mit Gott verbunden ist, wird Gott alles andere beschützen und immer wieder auf den Weg bringen, egal was kommt. Und so ist es auch in der Gemeinde. Mitgliedschaft ist nicht, wir haben alle einen Status erreicht, sondern es heißt, wir sind alle mit Gott verbunden, direkt. Und dadurch ist die Verbindung miteinander so kostbar. Weil jeder von uns hat sozusagen eine Verbindung nach oben und Verbindungen zur Seite. Und diese Verbindung ist, ich weiß nicht, das können wir wahrscheinlich mit der Elektrotechnik toll erklären, mit Batterien und so, mit Stromkreisläufen, aber da kommt richtig Power, so richtig Saft rein. Weil wir sind alle angeschlossen an die Starkstromleitung Gottes, wisst ihr. Und wenn wir etwas weitergeben, wenn wir Liebe weitergeben, nimmt die in unserem Leben nicht ab, sondern die nimmt zu. Weil wir nur einen Hebel umdrehen und es fließt. Es kommt ja nicht aus uns. Meine Liebe ist schnell zu Ende. Ich kann 2, 3 Leute herzlich lieben und dann wird es schon schwierig, wisst ihr. Aber wenn ich an Gott angeschlossen bin und seine Liebe zur Verfügung habe, geht sie mir nie aus. Ich kann jedem ein freundliches Wort geben und es ist jedes Mal ehrlich gemeint. Versteht ihr? Ich power dabei nicht aus. Ich werde sogar noch mehr gefüllt. Es fließt nämlich nach. Mein Tank wird immer größer. Das ist passiert, wenn du liebst. Viele Christen, die Johannes 3,16 kennen, sind sich nicht bewusst, dass es auch 1. Johannes 3,16 gibt. Da steht, Christus gab sein Leben für uns hin, daran haben wir erkannt, was Liebe ist. Auch wir müssen deshalb unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Dies ist die Art von opferbereiter Liebe, die Gott von uns erwartet. Die gleiche Art von Liebe, mit der Christus uns geliebt hat. Drittens, eine Gemeindefamilie hilft dir, geistlich stärker zu werden. Du wirst nie geistlich reif werden, wenn du immer nur Gottesdienste besuchst, darüber hinaus jedoch passiver Zuschauer bleibst. Nur aktive Teilnahme am ganzen Leben einer Ortsgemeinde kann deine geistlichen Kräfte aufbauen. Es mag leichter sein, ein heiliges Leben zu führen, wenn niemand um dich ist, der deine Liebesfähigkeit herausfordert. Aber das ist falsche und unerprobte Heiligkeit. Isolation bringt immer Falschheit hervor. Es ist leicht, uns selbst vorzumachen, dass wir geistlich reif sind, wenn niemand da ist, der uns herausfordert. Echte Reife zeigt sich in der Interaktion mit anderen. Solange du noch hochgehst wie ein HB-Menschen, wenn dir jemand irgendwas Falsches sagt, sei dir sicher, du hast noch einen Weg vor dir. Daran erkennst du doch, wo du stehst. Erinnere dich an die Senftube, die ich mal mitgebracht habe, die ich mit Nutella gefüllt habe. Und habe dann gefragt, was ist da drin? Senf. Oder Ketchup. Und dann habe ich drauf gedrückt und habe gesagt, probier mal. Das ist ja Nutella. So, was ist entscheidend? Was draufsteht oder was drin ist? Wenn Druck auf mein Leben kommt, wird immer das rauskommen, was wirklich drin ist. Da kann Christ draufstehen. Aber wenn mich jemand dumm anmacht, dann siehst du, was drin ist. Wie viel Christ ist schon drin? Und wie viel ist noch vom alten Bernd da? Und das ist das, was ich meine. Das entwickelt mich. Jedes Mal, wenn ich sehe, boah, da ist noch eine Baustelle in meinem Leben. Da habe ich noch zu lernen. Das ist gut, weil das hilft mir, mich zu verändern. Wir brauchen mehr als die Bibel, um wirklich zu wachsen. Wir brauchen Beziehungen zu anderen Christen. Wir lernen schneller und werden stärker, wenn wir miteinander und voneinander lernen und einander verantwortlich sind. Wenn andere erzählen, was Gott sie gerade lehrt, dann lerne und wachse ich auch. Viertens, der Leib Christi braucht dich. Gott hat in seiner Familie eine einmalige Aufgabe für dich. Und diese Aufgabe nennt sich Dienst. Und Gott hat dich für diesen Dienst begabt und ausgerüstet. Oder wie Paulus wieder mal schreibt, wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Da könnten wir jetzt viele Beispiele nennen. Die Barmherzigkeit könnte eine Gabe sein. Das einander weiterhelfen. Oder das finanzielle Geben. So viele Gaben, die es gibt, mit denen der eine dem anderen hilft und unterstützt. Deine Ortsgemeinde ist auf jeden Fall der Platz, an dem du deine Gaben entdecken, weiterentwickeln und einsetzen kannst. Vielleicht hast du auch noch einen weiter gefassten Dienst, der aber dann immer zusätzlich zu deiner Aufgabe in deiner Gemeinde hinzukommt. Jesus versprach nicht, deinen Dienst aufzubauen. Er versprach, seine Gemeinde aufzubauen. Fünftens, du bist Teil von Jesu Auftrag in dieser Welt. Als Jesus auf dieser Erde lebte, wirkte Gott durch seinen menschlichen Körper. Heute gebraucht er den sogenannten Leib Christi. Die Gemeinde ist Gottes Werkzeug auf dieser Erde. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, Jesu Liebe vorzuleben, indem wir einander lieben. Wir sollen sie auch zum Rest der Welt bringen. Dieses unglaubliche Privileg wurde uns allen gemeinsam verliehen. Als Glieder am Leib Christi sind wir seine Hände, wir sind seine Füße, seine Augen, wir sind sein Herz. Er wirkt durch uns in dieser Welt. Und jeder von uns hat seinen Beitrag dazu zu leisten. Sechstens, die Gemeindefamilie wird dir helfen, nicht rückfällig zu werden. Denn ich sage euch was, keiner von uns ist gegen Versuchung immun. Wenn sich die richtige Gelegenheit bietet, dann bist du und bin ich zu jeder Sünde fähig. Gott weiß das. Und deshalb hat er uns die Verantwortung füreinander übertragen. Die Bibel sagt, ermuntert einander jeden Tag, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Ist keine christliche Aussage. Wenn du jemanden kennst, der gerade Probleme mit seinem Glauben hat, ist es deine Verantwortung, ihm nachzugehen und ihn in die Gemeinschaft zurückzubringen. Manchmal kommen Menschen zu mir aus der Gemeinde und sagen, mach diese Sünde. Geh mal hin, Pastor, und weiß dir mal zurecht. Dann frage ich, was hast du ihm denn gesagt? Ich habe nichts gesagt. Sag ich, dann darf ich ja noch gar nicht. Wieso? Die Bibel sagt, zuerst gehst du, wenn du es gesehen hast, hin und korrigierst ihn, sprichst ihn darauf an, versuchst ihm zu helfen, da rauszukommen. Wenn er es nicht tut, holst du noch jemanden und geht nochmal hin und versuchst nochmal deinen Bruder zu gewinnen und ihm zurechtzubringen auf dem Weg Gottes. Und wenn das nicht geht, dann bringst du es vor die Ältesten der Gemeinde und dann geht es in diese Gemeindezuchtsituation rein. So, wir haben Verantwortung. Ich will gar nicht wissen, wer was alles macht. Das interessiert mich gar nicht. Nicht solange du nicht mit dieser Person selbst gesprochen hast. Du bist doch Bruder. Wenn meine zwei großen Kinder Streit miteinander haben, schicke ich die immer erstmal alleine raus. Sag ich, ihr geht jetzt raus und ihr kommt erst wieder rein, wenn ihr euch geeinigt habt. Das ist fantastisch. Wir gucken den Film in der Zeit weiter. Versteht ihr? Ja, ich meine, die kommen irgendwann, manchmal ganz schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger. Und dann frage ich, okay, was war? So und so, hat sich entschuldigt, ich habe das in Ordnung gebracht. Dann lasse ich sie sich nochmal umarmen, die Sache ist erledigt. So läuft es. Das ist biblische Unterweisung. Nicht der Papa muss immer dazwischen hauen und alles klären. Dann erziehst du eine unselbstständige Mensch. Wir sollen mündige Christen sein. Jeder von uns soll Pastor sein in einer gewissen Größenordnung. Wir alle haben den königlichen Priesterdienst, wie Petrus das sagt. Könige will jeder gern sein, ne? Aber Priesterschaft gehört auch dazu. Königliche Priesterschaft. Wir haben die Würde, aber wir haben auch den Auftrag und beides gehört zusammen. Lass den Auftrag weg und du wirst gucken, wo die Würde bleibt. Was das Krönchen auch ganz schnell nicht machen. Okay? Du sollst regieren im Leben. Du sollst in deinem eigenen Leben wirklich herrschen. Mit Gottes Kraft. Das ist gut. Aber du sollst dienen. Dienen ist die höchste Form des Herrschens. Halleluja. Danke, Herr. Wenn einer von euch vom rechten Weg abkommt und Gottes Wahrheit nicht mehr erkennt, dann sollt ihr ihn auf den rechten Weg zurückbringen, lehrt uns Jakobus 5. Ein weiterer Vorteil einer Ortsgemeinde ist die Tatsache, dass ein geistlicher Leiter für geistliche Leitung und Fürsorge sorgt. Gott übergibt dem Hirten einer lokalen Gemeinde die Verantwortung, zu schützen, zu bewahren und zu verteidigen. Und für das geistliche Wohlergehen der Herde zu sorgen. Hebräerbrief Gehorcht euren Gemeindeleitern, ihre Aufgabe ist es, über euch zu wachen, und sie werden über ihren Dienst Rechenschaft abgeben müssen. Der Teufel liebt Christen, die sich vom Leib Christi losgelöst und sich von ihrer geistigen Familie getrennt haben und die niemandem Rechenschaft schuldig sind. Denn er weiß, dass sie zu schwach sind, um sich gegen seine Angriffe zu wehren. Stell dir einen Baum vor, der alleine steht mitten auf einem Feld. Und dann kommt ein Hurricane, dann kommt ein mächtiger Sturm. Dieser Baum wird nicht standhalten, selbst wenn er schon eine gewisse Größe hat. Steht dieser Baum aber im Verbund mit vielen Bäumen als mächtiger Wald, wird dieser Hurricane nicht viel ausrichten können gegen diesen einzelnen Baum. Denn er wird gestützt in jede Richtung. Das Holz biegt sich zwar, aber es stützt sich. Es gibt wieder nach, wenn der Sturm vorbei ist. Oder denk an das Bild von einem Kohleofen. Die glühende Kohlen, die zusammenliegen, bilden zusammen die Glut und halten die Glut sehr lange. Nimm ein Kohlestück weg und leg es zur Seite. Es wird schnell aus sein. Es wird jede Glut verlieren in kürzester Zeit. So, wir müssen zusammenliegen. Das ist die Stärke einer Gemeinde. Es gibt alles in der Gemeinde. Es ist für ein gesundes Leben unabdingbar, zu einer gesunden Gemeinde dazuzugehören. Schauen wir uns die 5 größten Bedürfnisse deines Lebens an. Ist aus dem Buch Leben mit Vision. Erstens ein Ziel, für das du leben kannst. Das ist ein Grundbedürfnis jedes Lebens, auch denen, die Jesus noch gar nicht kennen. Zweitens Menschen, mit denen du leben kannst. Jeder wünscht sich Menschen um sich herum, die er lieben kann und die ihn lieben, die ihn annehmen, die ihn akzeptieren, bestätigen. Drittens Prinzipien, nach denen du leben kannst. Prinzipien, die mir helfen, in meinem Alltag klarzukommen, die mir Sicherheit geben, die mir zeigen, jawohl, so funktioniert es richtig. Viertens, eine Berufung, die du ausleben kannst. Keiner will nutzlos sein auf Dauer. Niemandem macht es Spaß. Mach mal 4 Wochen Urlaub. Fantastisch. Dann mach mal 8 Wochen Urlaub. Und dann reden wir miteinander. Dann fängst du an, dich zu fragen, warum stehe ich eigentlich morgens auf? Ich weiß gar nicht, wofür ich aufstehe. Selbst wenn du ein reicher Mann bist, du hast keinen Sinn. Es ist alles auf einmal öde. Langzeitarbeitslose. Frag die mal, die kommen morgens nicht mehr aus dem Bett, weil die wissen gar nicht, wofür. Der Tag, der bringt nichts, da ist nichts zu tun. Es gibt nichts Sinnvolles zu tun. Irgendwann ist jeder Hausarbeit erledigt. Und wir brauchen eine Berufung. Wir sind damit gemacht. Wir sind nach seinem Bild gemacht. Als Gott die Schöpfung schuf, 1. Mose 1,26, sagt er, ich schaffe dich nach meinem Bild. Es war wie, wenn er einen Klon von sich erschuf. Der erste Mensch. Er war ausgerüstet mit all dem, was Gott ausmachte. Es gab nur den einen Unterschied. Gott ist allmächtig. Und er ist souverän. Der erste Mensch. Hatte zwar die Macht Gottes. Er hatte die Macht, mit Worten zu sprechen, Dinge zu ordnen, zu regieren. Aber er war immer abhängig von Gott. Das war der große Unterschied. Und das ist bis heute so. Diese Abhängigkeit zuzugeben ist wichtig. Sagen, okay, ich habe göttliche Macht. Ich kann mit Kranken bin. Bis heute erleben wir diese Dinge. Wundervolle Dinge. Aber sobald wir die Abhängigkeit von ihm vernachlässigen oder vergessen, laufen Dinge nicht mehr. Die Macht verflüssigt sich sozusagen. Es passiert nicht mehr, weil die Ehrfurcht nicht mehr da ist. Wir haben den Kontakt zum Schöpfer und damit zur Kraft verloren. Ich sage euch, eins fehlt noch. Kraft, durch die du leben kannst. Auch das ist eins der Grundbedürfnisse jedes Menschen. Wenn die Kraft nicht mehr da ist, egal wie viel Geld ich besitze, egal wie viel Sex oder wie viel Macht ich habe, wenn die Kraft nicht mehr da ist, die mich zum Leben antreibt, ist alles egal. Vielleicht hast du schon von gehört, von stinkreichen Leuten, die sich umbringen. Die nicht mal krank waren, aber die hatten keinen Sinn und kein Ziel mehr. Die waren verzweifelt. Depressionen kamen, die Dämonen haben sie gequält. Aber diese 5 Bedürfnisse, Leute, es gibt nur einen Ort in diesem ganzen Universum, wo alle 5 gestillt werden. Und das ist bis heute die Ortsgemeinde Jesu. Wenn wir das verstehen, dann verstehen wir schon gar nicht mehr, warum jemand das meidet oder sich davon zurückhält, vielleicht weil er mal verletzt wurde und all das. Leute, ich schneide mich doch nicht vom Leben ab, nur weil mich meine Schwester getreten hat. Ich gehe doch nicht aus meiner Familie weg, nur weil meine Mutter mich mal mit irgendeinem Wort betüttelt hat, was sie selbst hinterher bereut hat. Wir machen alle Fehler. Das ist eins unserer Vorrechte als Christen und als Menschen. Keiner ist perfekt, er ist perfekt. Und er hilft uns zu wachsen in dem, ja. Wenn du heute so imperfekt bist wie vor 10 Jahren, hast du definitiv was falsch gemacht. Wir sollten immer ein bisschen besser sein als der von gestern. Der Bernd von heute erwarte ich, dass der besser ist als der Bernd von gestern. Dass er was gelernt hat aus dem Tag, aus dem Jahr, aus dem Leben. Und schauen wir uns Gottes Absichten nochmal an. Die Lebensaufträge, die für dich folgendermaßen leiten und damit zusammenpassen. Anbetung. Anbetung hilft dir, dich auf Gott zu konzentrieren. Und Gemeinschaft hilft dir, die Probleme des Lebens zu bewältigen. Nachfolge hilft dir, deinen Glauben zu festigen. Dein Dienst hilft dir, deine Begabung zu erkennen, auch sie zu entwickeln. Und schließlich Evangelisation hilft dir, deinen Auftrag zu erfüllen. Nichts in dieser Welt, liebe Freunde, ist mit der Gemeinde Christi vergleichbar. Nichts. Ich war in einigen Vereinen, ich habe viele Organisationen gesehen, manche von innen, manche von außen. Es ist nie etwas auch nur annähernd vergleichbar gewesen mit einer gesunden lokalen christlichen Gemeinde. Nichts. Es ist deine Entscheidung. Ich könnte jetzt einen kleinen Jungen, ich habe jetzt Kinder alle im Kinderdienst, nach vorne holen und könnte dir danach zeigen, wie es passiert, wenn ein Kind geboren wird in eine Familie hinein. Was ist dieses Kind? Dieses Kind wird automatisch Teil seiner irdischen, seiner menschlichen Familie. Aber es muss auch Teil einer ganz konkreten Familie sein, eben nicht nur der Menschheit, sondern Klein Caleb war Familie Trümper, er war Teil meiner Familie. Eine Familie, die es ernährt, die für es sorgt, die es großzieht, damit es wächst und stark wird. Und das Gleiche gilt im geistlichen Bereich. Wenn du, weil du Jesus Christus als Herrn und Erlöser annimmst, wiedergeboren wirst, wirst du automatisch Teil der weltweiten Familie Gottes. Aber du sollst und musst auch Teil einer lokalen Gemeinde sein. Einer bestimmten Blutgruppe in dieser weltweiten Gemeinde. Wisst ihr, manchmal sind wir enttäuscht von Christen. Vielleicht ist da jemand, ein Beispiel, ein 60-jähriger Christ, sagt irgendetwas zu dir, was dich sehr verletzt. Und du kannst es überhaupt nicht einordnen. Es haut dich von Socken. Du bist total schockiert. Du bist vielleicht das dritte Mal hier und dann lebst du wie dieser ältere Herr, dir so etwas erzählt. Und du sagst, das war's, die sehen mich nie wieder. Was du vielleicht nicht wusstest, war, dass dieser 60-jährige Herr selbst erst 3 Jahre mit Gott geht. Der sieht aus wie ein Mann, vielleicht ist auch angezogen, schick und adrett und fährt ein tolles Auto, aber er ist ein Baby. Was machst du, wenn dir ein 3-Jähriger gegens Bein tritt? Trittst du zurück? Drei bis ein Jahr. Das war gut, ja. Ey, mal ignoriert es oder mal lächeln, das war's. Okay? Schau bitte nicht nur die Person äußerlich an, mit der du gerade zu tun hast. Gesteh ihr doch auch ihre geistige Kindschaft zu. Ich habe das selbst gelernt. Das war eine Situation vor ein paar Jahren, da habe ich jemanden auch verurteilt innerlich. Ich dachte, wie kann der nur? Und dann war es wie wenn Gott sagt, wie alt bist du? So, ich würde, aber damals vielleicht 20. Wie alt ist er? 3. Wieso erwartest du von ihm, dass er heute so ist, wie du erst nach 20 Jahren? Und dann habe ich verstanden. Ja, du hast völlig recht. Ich war viel schlimmer als er. Ich war viel unreifer, ich war viel dümmer in jeder Hinsicht, viel oft ist daneben gehauen. Wie konnte ich das auch nur übersehen? Versteht ihr? Wir übersehen so Dinge manchmal. Gesteh doch dem Menschen die geistige Kindheit und die Entwicklungsstufen zu, die er gehen muss. Hilf ihm doch dabei. Warum sagst du nicht diesem 60-jährigen Herrn, du, was du eben zu mir gesagt hast, du, das fand ich jetzt ein bisschen daneben. Hast du das wirklich so gemeint? Was meinst du? Das und das. Ach nee, Gott, tut mir leid, das wollte ich ja gar nicht sagen. Und schon lösen sich die Dinge normalerweise in Luft aus. Und selbst wenn nicht, bete heimlich für ihn und beobachte die nächsten 10 Jahre deinen ein bisschen seltsamen Bruder und schau mal, was passiert. Hey, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber gibt es nicht in jeder Gemeinde den komischen Onkel oder die seltsame Tante oder Großtante? Gibt's die nicht überall? So, die, wo man freiwillig vielleicht nicht mit abhängen würde, aber die ist ja bei den Familienfeiern dabei, weil sie gehört dazu. Und irgendwo hat man sie auch lieb. Obwohl er ein bisschen schräg ist. Oder? Die gibt's überall. Warum lassen wir das nicht in der Gemeinde zu? Ist doch schön. Stell dir nur einmal kurz vor, die wären alle so wie du. Da würdest du gar nicht mehr hingehen wollen. Ja? Ja? Hat alles seine Vor- und Nachteile. So, der Unterschied zwischen einem Gemeindebesucher und einem Gemeindemitglied ist die Verbindlichkeit. Verbindlichkeit bedeutet Verbindung. Besucher gucken von der Seitenlinie aus zu, Mitglieder arbeiten aktiv mit. Besucher konsumieren, Mitglieder tragen aktiv etwas bei. Besucher wollen die Vorteile in Anspruch nehmen, die die örtliche Gemeinde bietet, aber sie wollen keine Verantwortung übernehmen. Sie sind wie Paare, die zusammenleben wollen, ohne die Verbindlichkeit einer Ehe einzugehen. Warum ist es so wichtig, zu einer Gemeindefamilie zu gehören? Weil es bedeutet, dass du dich in der Praxis und nicht nur in der Theorie verpflichtest, Teil von Gottes Familie zu sein. Gott will, dass du reale Menschen liebst, nicht nur Ideale. Du kannst dein Leben lang nach der perfekten Gemeinde suchen, aber ich verspreche dir, du wirst sie nie finden. Du bist berufen, unvollkommene Sünder zu lieben, so wie Gott dich liebt. In der Apostelgeschichte wird berichtet, wie die Christen in Jerusalem sehr konkret ihre Verantwortung füreinander wahrnahmen. Sie hatten sich zur Gemeinschaft verpflichtet und dort heißt es hierzu, die ersten Christen ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterrichten und lebten in brüderlicher Gemeinschaft, feierten Abendmahl und beteten miteinander. Das Leben als Christ ist mehr als bloße Hingabe an Jesus Christus. Es beinhaltet auch die Hingabe an andere Christen, an seine Familie. Sich einer örtlichen Gemeinde anzuschließen, ist der nächste natürliche Schritt, nachdem du ein Kind Gottes geworden bist. Du wirst Christ, indem du dich Gott hingibst, aber du wirst Mitglied einer Gemeinde, indem du dich an eine bestimmte Gruppe von Christen hingibst. Die erste Entscheidung bringt dir Errettung und die zweite bringt dir Gemeinschaft. Mein dritter Hauptpunkt heute ist gemeinsam leben. Wir sollen unser Leben mit anderen teilen. Nach Gottes Vorstellung sollen wir unser Leben gemeinsam leben und erleben. Die Bibel nennt diese gemeinsame Erfahrung Gemeinschaft. Heute hat dieses Wort allerdings den größten Teil seiner biblischen Bedeutung verloren. Gemeinschaft kann sich heute auf beiläufige Gespräche, auf Smalltalk, auf Essen, auf einen Kinobesuch oder anderen Spaß beziehen. Die Frage nach Gemeinschaft ist gleichbedeutend mit der Frage, wo man den Gottesdienst besucht. Und die Aufforderung, nach dem Gottesdienst Gemeinschaft zu pflegen, bedeutet in der Regel, gemeinsam zu essen oder Kaffee zu trinken. Echte Gemeinschaft ist aber viel mehr, als einfach nur zusammen im Gottesdienst zu sitzen. Gemeinschaft bedeutet, unser Leben gemeinsam zu leben. Dazu gehören selbstlose Liebe, ehrliches sich mitteilen, ehrlich, praktischer Dienst, opferndes Geben, mitfühlendes Trösten und alle anderen Einander-Elemente oder Gebote, die sich im Neuen Testament finden. Wenn wir über Gemeinschaft reden, dann ist Größe wichtig. Hier gilt nämlich, je kleiner, desto besser. Deswegen haben wir ein Zellprinzip, ein Zellsystem in dieser Gemeinde installiert, wo viele kleine Gruppen sind, wo man einander wirklich begegnen kann und mit Dingen, über Dinge reden kann, die man vielleicht nicht in einer großen Zuhörerschaft sagen würde. Jesus tat dasselbe, er diente ebenfalls in einer kleinen Gruppe von Jüngern. Er hätte ja auch mehr auswählen können, aber er begrenzte die Zahl auf 12. Und wir wissen heute, dass die maximale Anzahl für eine solche gelingende und funktionierende Gruppe etwa bei 12 liegt. Der Leib Christi ist genau wie dein Körper eine Ansammlung von vielen kleinen Zellen. Insofern ist das Leben eben in den Zellen enthalten. Wie in deinem Körper auch. So lebt unsere Gemeinde in jeder einzelnen Zelle, die wir haben. Aus diesem Grund sollte jeder Christ innerhalb seiner Gemeinde in eine Kleingruppe eingebunden sein. Auch ihr Livestream-Hörer, wenn ihr kein Zellprinzip habt, ihr habt bestimmt eine andere Form von Kleingruppe. Hauskreis, Small Group, Kleingruppe. Binde dich ein, um Beziehungen zu bauen. Unglücklicherweise garantiert die Zugehörigkeit zu einer Kleingruppe nicht, dass man echte Gemeinschaft erlebt. Viele Hauskreise und Kleingruppen stecken in Oberflächlichkeiten fest und haben keine Ahnung, wie echte Gemeinschaft aussieht. Was ist aber jetzt der Unterschied zwischen echter und zwischen vermeintlicher Gemeinschaft? Da ist zum einen Authentizität, also Echtheit. Kann ich echt sagen, was mich bewegt? Ist eine vertrauliche Atmosphäre da? Oder tragen Menschen doch nur Masken und versuchen sich zu schützen und so zu tun, als ob in ihrem Leben alles in Ordnung ist? Diese Haltung jedoch ist der Tod jeder echten Gemeinschaft. Denn wenn das die meisten tun, dann wird der Neue erst recht nichts anderes tun. Er wird das vervielfältigen, was er in der Zelle oder in der Kleingruppe vorfindet. Nur wenn wir uns öffnen, können wir echte Gemeinschaft erleben. Johannes schreibt in seinem ersten Brief dazu, leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Wenn wir aber behaupten, wir sind ohne Schuld, dann betrügen wir uns selbst. Wisst ihr, die Welt behauptet, dass Intimität im Dunkeln geschieht. Aber Gott sagt, dass sie im Licht geschieht. Wir nutzen die Dunkelheit, um unsere Verletzungen, unsere Fehler, Ängste, unsere Schwächen zu verbergen. Aber im Licht bringen wir sie an die Oberfläche und geben zu, wer wir wirklich sind. Natürlich brauchen wir sowohl Mut als auch Demut, um Echtheit zu wagen. Es bedeutet, dass wir unsere Angst vor Ablehnung und erneutem Versagen und Verletzungen offen begegnen. Warum sollte irgendjemand das wagen? Weil es der einzige Weg ist, um geistig und emotional gesund werden zu können. Jakobus sagt, überhaupt sollt ihr einander eure Verfehlungen bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Ist doch ganz einfach. Wenn ich nichts bekenne, wird nichts geheilt. Wir wachsen nur, wenn wir Risiken eingehen. Und das größte Risiko ist es, sich und anderen gegenüber ehrlich zu sein. Ich möchte euch ermutigen, ihr Zellleiter, fordert das heraus. Und gebt nicht auf, nur weil es bei dem einen oder anderen länger dauert, bis er auch von sich was preisgibt, was wirklich angesprochen werden sollte. Der zweite Unterschied von echter und vermeintlicher Gemeinschaft ist Gegenseitigkeit. In echter Gegenseitigkeit erfahren wir nämlich die Kunst zu geben und zu bekommen. Das bedeutet, voneinander abhängig zu sein. Nicht, dass wir das nicht sowieso wären, aber einige tun so, als wären sie es nicht. Und das ist übel, weil diese Einzelkämpfer waren nicht alt, zumindest nicht gesund alt, meiner Beobachtung nach. Wir alle sind in unserem Glauben beständiger, wenn andere an unsere Seite gehen und uns ermutigen. Die Bibel befiehlt uns gegenseitige Verantwortlichkeit, gegenseitige Ermutigung, gegenseitigen Dienst und auch gegenseitig zu ehren. Das ist fester Bestandteil. Über 50 Mal werden wir im Neuen Testament aufgefordert, einander etwas zu tun. Diesmal meint Paulus, wenn er schreibt, wir wollen alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander im Glauben fördern. Wir sind nicht für jeden im Leib Christi verantwortlich, aber wir sind jedem gegenüber verantwortlich. Gott erwartet von dir, dass du alles tust, was in deinen Möglichkeiten steht, um anderen zu helfen. Der dritte Unterschied ist Mitgefühl. Helft einander, eure Lasten zu tragen, so erfüllt ihr das Gesetz, welches uns Christus gibt. Miss andere nicht nach deinen Stärken. Hab Gnade und Barmherzigkeit. Schau, wenn sie in der Entwicklung hinter dir liegen und unterstütze sie, wie du es mit dem kleinen Kind tun würdest, was du auch nicht verachtest deswegen, sondern sogar wertschätzt. Barmherzigkeit. Das ist, was Menschen suchen. Und wenn sie das bei dir finden, wirst du sie nicht mehr los. Wir alle brauchen Barmherzigkeit, weil wir alle stolpern und fallen und Hilfe brauchen, wenn wir wieder auf die Beine kommen wollen. Barmherzigkeit ist das, was Christus ausmacht. Ich fasse zusammen. Die christliche Ortsgemeinde ist der Ort, wo du dazu gehörst. Sie ist die Gemeindefamilie. Deine Gemeindefamilie. Zweitens, die Zugehörigkeit zu einer Gemeindefamilie kennzeichnet dich als echten Christen und wird dir helfen, dich zuzurüsten. Und drittens, gemeinsam zu leben geht nur in echter Gemeinschaft. Diese wird geprägt von Authentizität, Gegenseitigkeit, Mitgefühl und Barmherzigkeit. So, das war viel Stoff in kurzer Zeit. Ihr wart tapfer, ich sehe nur wenige schlafen. Online kann ich es nicht sagen, wie viele jetzt in ihrem Bett wieder zurückgesackt sind oder auf ihrer Couch gerade liegen. Aber schön, dass ihr nicht ausgeschaltet habt. Vielleicht eine Info an die Livestream-Hörer. Der Livestream wird jeden Sonntag einmal kurz unterbrochen, um zu zählen. Und dann müsst ihr euch immer wieder neu einwählen. Vielleicht habt ihr es schon rausgefunden, vielleicht auch noch nicht. An dieser Stelle nochmal diese Information. Ich möchte jetzt mit uns zusammen ein Gebet beten. Ich bitte euch und sie aufzustehen. Dieses Gebet kann der Anfang sein von... Nicht von deiner Gemeindemitgliedschaft, das geht ja wie gesagt nicht so schnell bei uns. Aber es kann anfangen von deiner Liebesbeziehung. Nämlich von der Liebesbeziehung mit dem Gott, der dich geschaffen hat und dem du so wichtig bist, dass er seinen Sohn dafür ans Kreuz hat nageln lassen. Damit er deine Schuld trägt und du fähig bist, überhaupt mit ihm in Kontakt zu treten. Das ist der Kontaktpunkt. Das ist der Punkt an diesem Kreuz, wo dein Minus sein Plus trifft. Diese Schnittstelle, genau da sind wir jetzt. Und auch euch online, die ihr dabei seid, das ist das wichtigste Gebet deines ganzen Lebens. Möglicherweise hast du es schon mal gebetet und bist weggegangen von Gott. Es ist eine Umkehrmöglichkeit. Vielleicht bist du ohnehin mit Gott unterwegs und es ist nur eine Wiederholung, dann wiederhole es, aber mit ganzem Herzen. Und wenn du das noch nie gebetet hast, noch nie so richtig, dann bist du bis heute kein Christ. Weil diese Einstellung, diese Herzenshaltung auszudrücken, sagt Gott, ist der Weg, um mit Gott in Kontakt zu kommen. So, ich möchte euch bitten, dass ihr einen Arm zu Gott hochhebt und dass ihr mir nachsprecht, wenn ihr das wollt. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und so bringe ich dir jetzt all meine Lebensschuld. Es tut mir leid, Herr. Bitte vergib mir alle meine Schuld. Und wasche mich rein. Gib mir einen neuen Start. Ich will mit dir leben. Und ich will dir nachfolgen. Von jetzt an. Bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn Sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für Ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen Sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist Ihr Wunsch, von Ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über Ihr Leben zu geben. Die Folgen werden Sie erstaunen. Plötzlich sind Sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei. unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.